Doch eine noch, der Fernsehpodcast.
Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 30. Folge Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, wir reden heute in unserer letzten Folge vor der Sommerpause etwas ausführlicher über zwei Serien aus Deutschland. Legend of Wacken bei RTL Plus und Die nettesten Menschen der Welt in der ARD Mediathek. Danach geht's in unseren kurzen Screenshots um die britisch und ja irgendwie auch deutsche Krimi-Groteske Then You Run bei Sky, die deutsche ARD-Dramaserie 37 Sekunden und dann nochmal ein britischer Serien-Doppelpack. The Ex-Wife bei Paramount Plus und eine der am höchsten gehandelten Serien des Jahres 2021, die aber erst jetzt im deutschen Free TV angekommen ist. It's a Sin, zu sehen in der ZDF-Mediathek. Wir schließen mit einer ARD-Doku, die sich Jan gewünscht hat, Rocco und seine Brüder. Und dann ganz am Ende noch etwas, das ich spät entdeckt habe, aber das einfach zu fantastisch ist, als dass wir es hier bei auch eine noch, dass wir da nie drüber geredet haben dürfen. Die Seriensensation Reservation Dogs. Hier sind zwei Staffeln bei Disney Plus zu sehen. In zwei Wochen beginnt die dritte Staffel in den USA. So, aber lieber Jan, wir starten heute erstmal mit Legend of Wacken. Und da lautet meine Eingangsfrage, wie sieht eigentlich deine Metal-Biografie aus? Und warst du überhaupt schon mal in Wacken?
In Wacken war ich noch nicht, nee, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, wir hatten das schon mal.
Hatten wir schon mal?
Unsere Hair-Metal-Vergangenheit. Also ich habe tatsächlich eine, die ist natürlich schon länger her, da war ich Anfang 20 und habe da so eine kurze Phase gehabt, als MTV auch gerade noch sowas wie MTV Mosh und sowas im Angebot hatte oder als Heavy Metal und auch MTV insgesamt ja noch eine größere Bedeutung hatte.
Ja.
Und damals habe ich glaube ich versucht, mich da reinzugewöhnen in diese Musik und bin aber auch relativ bald wieder abgesprungen und dann mehr so Grunge sozialisiert worden. Deswegen, ich habe eine Historie, aber die war kurz.
Das ist sehr interessant, weil meine Metal-Karriere war ebenso kurz wie deine, glaube ich. Das war so mit 15, 16, also ein bisschen früher. Und ich habe tatsächlich lange Zeit noch eine Konzertkarte von Iron Maiden Beast on the Road Tour 1983 in meinen Kinder- und Jugendzimmern hängen gehabt. Und zwar Walter Köbelhalle. 83 habe ich Maiden gesehen.
Genau. Du alles mitsehen.
Aber kurz danach, ich habe tatsächlich, weil ich nicht mehr wusste, war das 82 oder 83, ich habe vorhin mal geguckt, im Internet kannst du ja tatsächlich dann die Setlists von dem Konzert von 1983 in der Walter-Köbel-Halle in Rüsselsheim dir angucken. Das finde ich ja durchaus faszinierend. 40 Jahre her und lässt sich trotzdem noch recherchieren. Und so treu und so genau sind wahrscheinlich nur Metal-Fans. Und jetzt gibt es eine Serie, die heißt Legend auf Wacken, lustigerweise ja auch im Free-TV gelaufen bei Nitro, das war letzte Woche, bei Nitro und nicht im normalen RTL, wie sonst immer bei den RTL-Plus-Serien, aber okay, das nur nebenbei.
Es wird aber auf jeden Fall auch noch bei RTL
echt
verbreitet, ja.
Okay,
ja,
merkwürdige Strategie. Egal, ja. Die meisten gucken es, wenn sie es haben, wahrscheinlich bei RTL Plus jetzt erstmal. Ja, erzähl mal was über die Serie.
Ich habe es auch schon so auf anderen Vertriebswegen empfohlen, diese Serie zu gucken. Das ist von Lars Jessen und Jonas Grosch. Ja, Lars Jessen kennen viele, weil er so Sachen gemacht hat wie Fraktus oder Jennifer, wie hieß der noch der Untertitel, diese Geschichte aus der norddeutschen Weißkohl-Ebene. So erzählt halt gerne Geschichten von Menschen, die so ein bisschen von unten versuchen nach oben zu kommen und dabei mehr oder weniger scheitern, aber es immer weiter versuchen. Und das ist auch die Geschichte von Legend of Wacken. Er erzählt nämlich das Leben von Holger Hübner und Thomas Jessen, die das Ding vor, weiß nicht, 1990 gegründet haben, und zwar auf einer Kuhweide in Wacken und daraus.
Jessen, ne? Heißt der, glaube ich, ne?
Was habe ich gesagt?
Jessen, weil du Jessen. Warst noch beim
Serien. Ich war noch bei Lars Jessen, ne? Genau, Thomas Jensen. Und auf dieser Kuhwiese halt das weltgrößte Metal-Festival gegründet haben. Und Jessen und Grosch haben sich dazu entschieden, diese Geschichte nicht so klassisch als Biopic, also als Erfolgsstory mit kurzen Hängern zu erzählen, sondern so als so eine Art magischer Realismus, indem sie den einen der beiden Hauptfiguren, den Holger Hübner, gespielt von passenderweise Charlie Hübner,
ja, lustig,
ins Koma versetzen, nachdem er per Zeitreise vom ersten Festival ins aktuellste katapultiert wurde. Und von dort aus im Koma liegt und sein Kollege, nämlich Thomas Jensen, gespielt von dem grandiosen Aurel Manthey, ihn sozusagen, um ihn wieder aus dem Koma rauszuholen, die Geschichte vom Wacken erzählt. Das hat ihm die Ärzte so am Bett empfohlen, ein bisschen was Emotionales zu machen, damit er da wieder rauskommt. Und über diesen doppelten Erzählstrang, verteilt auf verschiedene Erzählebenen und immer wieder durch so kleine Illusionskünste und sowas zerteilt, erzählen sie das auf 6 Teile verteilt. Ich glaube, es sind 45 Minuten sowas, ne? Ja. Und erzählen aber vor allem eben auch diese Geschichte, die Lars Jessen so gerne erzählt, nämlich Leute, die auf die Fresse fallen, aber versuchen weiterzumachen gegen alle Widerstände. Und das kann man hier sagen, ist besser gelungen als wahrscheinlich in jedem anderen popkulturellen Projekt der Geschichte.
Das ist interessant. Ich wusste ja wie immer nicht genau, wie du die Serie findest. Ich finde, ich habe eher so ein bisschen meine Probleme mit der Serie gehabt. Aber bevor wir jetzt zur Bewertung kommen, können wir erstmal sagen, es ist ja ein großer Rückblick, ne? Weil ich glaube, die beiden haben das Festival so um 1990 oder 91 genau. War, glaube ich, das erste Festival. Nee,
90 war das erste.
90 war das erste von ein paar hundert Leuten, ne? Also heute ist es ja so, Wacken 2000 Einwohner. Und einmal im Jahr 80.000 Besucher bei diesem weltweit größten Metal-Festival wahrscheinlich. Ich glaube, sie dürfen es nicht sagen, weil es gibt eben noch ein, zwei andere, die ähnlich groß sind. Aber natürlich, weil sehr viel Rückblick ist, spielen Mantai und Hübner ihre jungen Versionen natürlich nicht selbst, sondern die werden gespielt von zwei jungen Schauspielern, die ich bis jetzt gar nicht kannte. Sami Schauritzel und Sebastian Doppelbauer. Kanntest du die oder hast du mal geguckt, was die schon gemacht
haben? Genau, die sind nicht komplett neu im Geschäft, aber die haben noch keine populären Hauptrollen oder irgendwas gespielt, die ich zumindest kennen würde.
Du fandest die Serie super
hinreißend.
Lustig,
Also gar nicht, nee, lustig, ich weiß nicht, ob lustig, es ist natürlich letztlich eine Komödie, weil diese Typen so gezeichnet sind, wie sie waren. Das waren so komplette Landeier ohne jeden Plan und haben, weil sie Metal-Fans waren oder wurden, gemeinsam mit noch zwei anderen Typen, dieses Festival halt aus dem Boden einer sehr, sehr konservativen, religiös geprägten und so vor allen Dingen Stammtisch geprägten Region gestampft, wo sie auch immer wieder mit Widerständen zu tun hatten, die halt so aus dieser Nachwendezeit, also diese
doppelte. Das ist sogar noch Vorwendezeit, ne? Weil, also ich glaube, die fangen die nicht an, so in 80ern noch zu erzählen. Also.
Ja, also
oder ist es vielleicht auch 90?
Nein,
überall, kommt ja immer auch wieder dieses Wahlplakat mit Helmut Kohl.
Ja.
In Blick, ne, wenn die da durch Wacken irgendwie spazieren oder so. Ich weiß gar nicht, welche Wahl das war. Wahrscheinlich diese Wendewahl.
Das war die Wendewahl, ja, genau. Mhm. Und ich glaube, es gibt tatsächlich so kurze Kindheitsrückblicke, die aber jetzt gar nicht so eine große erzählerische Relevanz haben. Wichtiger sind halt die Rückblicke von heute, also aus dem Jahr 2022 auf das Jahr 1990, als diese beiden halt angefangen haben, dieses Festival zu organisieren. Und dabei ist es, finde ich, gar nicht so wichtig, dass sie die Entwicklung von Wacken chronologisch rückwärts nach vorne erzählen und alle Stationen einmal auflisten und alle Highlights und so weiter, sondern es ist entscheidend, dass sie da Leute zeigen in einem Mikrokosmos, in den sie eigentlich nicht hingehören, mit großen Fluchtinstinkten, aber gleichzeitig so einer Heimatverbundenheit, die sie dort hält und wie sie dann versuchen, das Beste draus zu machen. Und das Beste ist dieses Festival. Und ich finde es erstaunlich, mit welcher Liebe sie diese Figuren gezeichnet haben, die wirklich absurde Typen sind. Einer von denen ist so ein Choleriker, also der von Charlie Hübner gespielte Holger Hübner. Mhm. Der war so ein totaler Supernerd, extrem maulfaul und gleichzeitig aber so einer, der sich für etwas begeistern kann, ohne dass man es ihm ansieht. Und auf der anderen Seite dieser Thomas Jensen, der aber erst später richtig, richtig klasse gespielt wird von Aurel Mantai, die halt eigentlich nichts miteinander zu tun haben und auch ihre beiden Leute, die sie noch dabei haben, so ein Quartett, die sind grundunterschiedlich, aber raufen sich zusammen und stellen was auf die Beine und machen das aber nicht so als Heldengeschichte, sondern als Katastrophenabfolge, auf deren Trümmern halt irgendwie immer wieder so ein bisschen Gold zu sehen ist.
Ja, also ich fange mal mit meiner Kritik an, die ich fast dann selber wieder revidieren muss. Als ich diese Masken von Hübner und Mantai gesehen habe, habe ich gedacht, wie die geredet haben. Aber das ist ja auch so ein bisschen Lars Jessen. Du hast schon ein bisschen erzählt, für welche Stoffe sich Lars Jessen interessiert, der Serienmacher. Die spielen ja fast immer im Norden. Ne? Der stellt ja so bestimmte Nordmenschen hin. Das sind ja nicht immer so ein bisschen popkulturell gebrochene Stoffe, so wie bei dem Fraktus oder so. Das sind ja auch manchmal so ganz klassische ARD-Freitagsfilme mit Grabbenfischern oder sonst was, die dann immer nur so ein bisschen absurd sind und auch so ein bisschen so Oma-TV. Aber er hat immer diese Nordcharaktere ganz stark im Vordergrund. Und ich habe gedacht, also wie die Jungs aussehen, also die älteren
Versionen
jetzt, und wie die reden vor allem, ja, Das ist ja totales Klischee. Bis ich dann in der allerletzten Szene vom sechsten Teil, da treten die beiden Originale auf. Und ich weiß nicht, so ein einminütiger Clip, wo die dann nochmal so sagen, ja, fanden wir super gemacht, die Serie oder sowas. Und die sehen ja tatsächlich genauso aus, wie sie da eben, wie Hübner und Mantei zurechtgemacht sind. Und die reden auch genauso. Insofern muss ich meine Kritik nach dem Motto, das ist mir übertrieben, fast ein bisschen zurücknehmen.
Ja, es gibt Knalltütenfiguren da drin, ja, die übertrieben sind, sowas. Auch gerade so in diesem Kneipenkosmos, so dieser Bauer, ich weiß jetzt gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, der den ja quasi erst das Gelände zur Verfügung gestellt hat, ja, sie dann komplett ausgenommen hat.
Gespielt und sowas. Von Detlef Buck.
Gespielt von Detlef Buck, sowas. Der sieht im Original ein bisschen anders aus, sowas. Aber selbst die beiden in Jungen, also Jensen und Hübner in Jungen, sehen sich sehr ähnlich. Ich habe ja Bilder von denen gesehen. Das ist gut gemacht. Und klar müssen sie auch ein bisschen auf die 12 hauen, wenn sie das zumindest europaweit größte Metal-Festival nacherzählen. Ja. Aber ich finde nicht, dass sie es übersteuern. Und ich finde vor allem, also viel wichtiger als die reine Nacherzählung eines Metal-Festivals oder der Genese dieses Festivals ist, mit welcher Liebe sie auch die Region in ihrer Zeit darstellen und mit wie wenig Abschätzigkeit und Draufblick sie in dieses Milieu hineinschauen und eben gar nicht so sehr raufschauen, sondern uns so die Möglichkeit geben, da drin zu sitzen in dieser Blase und so auf Augenhöhe mit den Leuten zu kommunizieren. Und das ist etwas ganz Besonderes, finde ich. Und ich habe gleichzeitig mich unglaublich gut unterhalten gefühlt und gebildet gefühlt. Also, weil ich habe unglaublich viel gelernt über die Art und Weise, wie die Leute das Festival aufgebaut haben und wie die Leute ticken, die so etwas machen.
Mhm. Es ist wirklich erstaunlich, weil ich hatte echt meine Probleme mit der Serie. Ich fand, die ist nicht besonders subtil. Ich habe da unglaublich viele Metal-Klischees gesehen. Also es ist ja auch immer, es gibt immer dieses Metal-Klischee, dass die Leute ja unheimlich treu und liebe Leute sind und dieses Harte ist halt nur äußerlich und so weiter. Und ich kenne aber die sind auch alle so ein bisschen stumpf irgendwie in der Serie, ne? Finde ich, oder?
Nicht alle, nee. Also ich finde zum Beispiel der Drummer von der Band, von dem Hübner, der ja auch eine wichtige Rolle spielt, der ist gar nicht stumpf, der ist total reflektiert. Also natürlich gibt es einige Klischees da drin, ja. Aber Metal ist auch ein Klischee.
Ja, also ich kenne auch Metal-Fans, die relativ, die sich für die Musik interessieren, aber die relativ, also diesem stumpfen, biertrinkenden und absturzmäßigen, was da ja auch immer wieder so zelebriert wird, irgendwie gar nicht so frönen. Aber es ist wahrscheinlich letztendlich auch ein bisschen eine Geschmackssache. Ich fand es teilweise sehr explizit inszeniert, also wie die Leute miteinander umgehen, wie die sind. Es ist im Prinzip, Detlef Buck spielt zwar nur mit, der hat zwar, glaube ich, nicht geschrieben und nicht inszeniert. Es ist so ein bisschen wie ein Detlef Buck-Film. Mhm. Und bei Detlef Buck gibt es ja bessere und schlechtere Filme und ich finde, das ist ein bisschen wie ein schlechterer Detlef Buck-Film, weil die Szenen so überexplizit inszeniert und die Gags so überexplizit rausgehauen sind. Aber es ist interessant, weil ich glaube, wir haben da wirklich einfach jetzt eine unterschiedliche Auffassung von der Serie.
Wundert mich ein bisschen, dass sie so unterschiedlich ist, weil wir eigentlich beide auch so diese Stoffe mit Hübner zum Beispiel, also die Art und Weise, wie Hübner spielt, schätzen wir, glaube ich, gleichermaßen. Also sowas wie Vorsicht mit Leuten.
Ja, oder und sowas. Vorsicht vor Leuten Vorsicht ist ein Lieblingsfernsehspiel von mir.
Es ist, ich konnte es, glaube ich, auch, weil ich habe stark abstrahiert von meiner eigenen Heavy-Metal-Vergangenheit, weil die überhaupt nicht ausreichend ausdifferenziert war, um da jetzt irgendwie eine fundierte Meinung bilden zu können. Mhm. Ich hab das tatsächlich als Zuschauer mit so einem popkulturellen Appeal geguckt.
Ja.
Und fand es da, ich finde es immer toll, wenn Musikgeschichte so erzählt wird, dass sie nicht ständig sich selbst feiert und dass sie ständig die Stars und Genres so zelebriert, sondern einfach drauf schaut, was passiert da eigentlich und das halt mit so einer Musik garniert, die dann zentral wird in dieser Geschichte. Und das macht die Serie sehr gut. Deswegen, ich habe die auch richtig, also so Menschen gegenüber, mit denen ich darüber geredet habe, gefeiert. Und ich habe auch in Erinnerung, dass es eine süddeutsche Kritik gab, die sehr wohlwollend war.
Die Kritiken sind gut, ja. Also auch beim Spiegel habe ich gelesen. Vielleicht stehe ich da so ein bisschen alleine da. Ich habe, was ganz witzig ist, noch als Anekdote, mein Kollege, der auch schon öfter in Wacken war, hat ein Interview mit Aurel Mantai geführt, was ich mir gestern nochmal durchgelesen habe. Und die sind ja dann tatsächlich, die haben ja 2022 so ein paar Szenen in der Maske auf dem Festival gedreht, ja, gingen dann auf die Bühne gegangen, haben Ansagen gemacht und so. Und weil die eben genauso ausgesehen haben wie die Macher, und bei vielen Fans sind die Macher eben auch bekannt, wurden die halt ständig als Macher angesprochen. Wir haben sie halt nicht erkannt, und der Mantai hat dann im Interview gesagt, sie hätten dann auch irgendwann aufgehört, das aufzuklären, dass sie eigentlich die Schauspieler sind von der Serie, die gerade gedreht wird. Aber lassen wir es damit gut sein. Also ich konnte nicht so richtig einsteigen auf die Serie. Ich sehe aber die Qualitäten, die du beschrieben hast. Und letztendlich ist es wahrscheinlich einfach eine Geschmackssache.
Nee, ihr müsst mir glauben, weil Erik ist der Einzige, der das nicht so gut findet. Oder
ich glaube auch, ich bin eher in der Minderheit, weil ich habe 2-3 deutsche Kritiken gelesen und die waren eigentlich recht positiv oder sehr positiv sogar.
Ja,
genau. Ja, damit kommen wir zur zweiten Serie.
Da bin ich mal gespannt, wie du die findest.
Ja, die nettesten Menschen der Welt hört sich jetzt erstmal irgendwie ganz nett an, aber wird beworben als die erste Mystery- oder Gruselserie, die die ARD produziert hat. Auf die müsst ihr noch von heute ausgerechnet eine Woche warten. Die läuft nämlich am Freitag, dem 21. in der ARD-Mediathek. Die läuft auch mal irgendwann nachts im Free-TV, aber das erwähne ich jetzt mal nicht. Ja, und es ist eine sogenannte Anthologie-Serie, also eine Serie, die verschiedene Geschichten erzählt. Genauer gesagt sind es 4 Stück, 2 kurze und 2 längere Kurzfilme. Und die 2 längeren werden in 2 Teilen, auf 2 Teile aufgeteilt. Deswegen kommen wir dann letztendlich auf diese Anzahl. Zusammengehalten werden die 4 Geschichten durch die Figur eines bettlägerigen Mädchens, Lil, gespielt von Hannah Schiller, und die beobachtet vom Fenster ihres Hauses auf dem Hinterhof auch die Protagonisten der anderen Geschichten. Aber es beginnt erstmal mit ihrer eigenen, wie gesagt, 4 Geschichten. In Lil geht es darum, dass ihre Mutter, gespielt von Silke Bodenbender, nach Hause kommt. Das Zimmer von Lil ist von innen abgeschlossen und dann bricht die Tür auf und Lil ist verschwunden. Dann gibt es eine Geschichte Junior. Da erfährt man mehr über die Arbeit von dieser Mutter, die in so einem komischen Forschungsinstitut arbeitet. Dann geht es im Zweiteiler Elmchen um so einen netten Studenten, gespielt von Anton von Lucke, ziemlich gut, wie ich finde, der sich um das Haustier seines Onkels kümmern soll. Das ist der erste Zweiteiler. Und der zweite Zweiteiler Hexan geht, der spielt in einem Hotel, und der Hotelmitarbeiter Mika, gespielt von Sebastian Uzendowski, ist in seiner Freizeit so ein Gamer-Star, der die Kampftruppe einer Fantasiewelt befehligt. Ja, das ist eine Serie von Alexander Adolf, ein ganz renommierter Fernsehmacher, viele Tatorte gemacht, der schon immer so ein bisschen bekannt war dafür, dass er das Skurrile mit Krimi-Erzählungen und Ähnlichem verbindet. Und bevor ich jetzt weiter monologisiere, frage ich dich erstmal, was konntest du mit der Serie anfangen?
Ich war super zwiespältig, so, weil es gab so eine Analogie, die halt auch, die sie, glaube ich, sogar selber gespannt, also die ARD gespannt hat, und das war, dass es so eine Art deutsches
Black Mirror
sein soll. Das ist natürlich eine extrem hohe Messlatte, auch wenn da an Black Mirror bei weitem nicht alles gut ist, aber da sind
gerade die letzten beiden Staffeln wurden sehr schwach besprochen eigentlich.
Größtenteils ja, aber so in den ersten Staffeln, es sind ja auch immer nur 3 Folgen, glaube ich, pro Staffel oder sowas.
Ja, früher waren es mal mehr.
Ja, das sind auf jeden Fall so, das ist eine hohe Messlatte, weil so wie soll man das sagen, so eine Near-Future-Grusel-Serie ist das ja im Grunde genommen. Also es sind alles so Geschichten, jetzt Black Mirror, die so ein bisschen nicht so unbedingt genau jetzt heutzutage spielen, sondern kurz davor und darin so,
ja. Ja, aber das ist es ja, ich wollte gerade sagen, die haben den Vergleich zu Black Mirror selbst bemüht. Aber erstens, die neuen Black Mirror-Sachen sind gar nicht mehr unbedingt Near-Future.
Ja.
Und zweitens, die nettesten Menschen der Welt ist überhaupt nicht Near-Future. Das geht wirklich in so ein klassisches Schauer- und Grusel-Genre.
Genau. Rein. Genau, das ist eher so ein bisschen Mystery Fantasy so, und es gibt so Situationen, die lassen sich nicht ganz aufklären. Das ist aber sehr interessant gemacht, dass wie diese einzelnen Geschichten ineinander greifen. Also dass diese Lil aus dem Fenster guckt und dann geht halt so in der ersten Folge geht jemand vorbei und der entpuppt sich halt im zweiten Teil halt als jemand, der da die Hauptrolle spielt, und es ist so ganz klug ineinander verschachtelt. Aber dieses Anthologieartige oder Anthology-artige entfaltet sich aus meiner Sicht nicht so richtig, weil die einerseits verbunden sind und andererseits getrennt voneinander, und weil ich auch diese Geschichten sehr verstiegen finde. Also es ist
ja, verstiegen ist doch erstmal nichts Schlechtes. Nicht wenn mir jemand sagen würde, die Geschichten sind verstiegen, würde ich sagen, oh, interessant, wo gibt's die zu sehen?
Das stimmt, aber ich habe sie geguckt und habe mich nicht so richtig aufgefangen gefühlt in dem, was ich davon erwartet habe, wie die Geschichten ineinander übergehen, und gefragt habe, okay, ist das jetzt nur der Auftakt einer weiteren Staffel, die das alles dann noch weiter aufklärt und so? Diese Haustiergeschichte ist halt komplett absurd mit so einem Haustier, das halt irgendwie, dürfen wir jetzt nicht zu viel über erzählen, ja. Aber das ist wie so oft halt, wenn es mysteriös wird, ist dieses Haustier etwas anderes als das, was man von diesem Haustier erwartet und so. Und ich finde, es ist tatsächlich, ist ganz gut gespielt. Auch diese Lil spielt das ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie die Schauspielerin heißt.
Hannah Schiller, das ist Hannah die, Schiller. Die man kennt seit diesem Parasomnia-Tatort aus Dresden, die dieses Mädchen spielt, das Geister sieht. Also die ist dem Genre so ein bisschen treu geblieben.
Ja, und das ist also auch so Upcoming Star, die ist noch relativ jung, ist wahrscheinlich so Anfang 20 spielt, kann aber auch
die so 14-Jährige sieht aus wie 12 und ist 20 oder so.
Es ist auch eine der Darstellerinnen aus dem Wegwerfmädchen dabei zum Beispiel, auch so ein Tatort damals mit Furtwängler, also Furore gemacht hat. Es sind so viele sehr viel jüngere
Schauspieler. Ja, und es sind viele große Stars dabei. Axel Milberg, der Uzendowski, Silke Bodenbender, ganz viele bekannte Leute haben sich da, und Dirk von Lozo.
Ja, aber nicht allzu groß.
In einer kleinen Rolle. Also Dirk von Lozo, der Musiker von Tokotronic, mit dem ich dazu auch ein schönes Interview gemacht habe. Ich werde das mal versuchen, bei Facebook zu verlinken, weil der Dirk ist ein ganz großer Grusel-Fan und Grusel-Kenner, und der hat eine kleine Rolle gespielt. Der ist bekannt mit Alexander Adolf, wahrscheinlich auch über seine Lebensgefährtin, weil die ist ja eine recht sehr, sehr gute Kamerafrau, die dreht viel für den Adolf. Und der hat auch den Titelsong gesungen und produziert für die Serie, die nettesten Menschen.
Also ich hab's wie gesagt, als ich es angefangen habe zu gucken, hat es mich manchmal so ein bisschen ratlos hinterlassen, obwohl ich davon auch ganz gut unterhalten wurde. Ich will es überhaupt nicht bashen, aber ich bin dann erst nach einer Weile, als ich schon fast am Ende war, habe ich dann was drüber gelesen, und da wurde mir dann sozusagen erklärt, was ich einfach nicht gerafft hatte, dass es nämlich um das Thema innere Ängste geht. Und sowohl die ARD hat das so verbreitet in ihren Presseteasern, als auch eine Kritik, die ich gelesen habe, dass es geht da um uns selbst letztlich und das, was wir in unserem Inneren fürchten, aber nicht sehen können. Also so ein klassisches Horrorfilm-Thema. Und ich habe immer gefragt, so, wo will das eigentlich hin? Und was erzählt uns das? Und was macht diese Lil denn eigentlich da? Und was ist denn das für ein Haustier und so weiter? Bis mir das halt jemand erklärt hat, und dann konnte ich damit ein bisschen besser umgehen. Dann fand ich es ein bisschen greifbarer, und seitdem habe ich sie auch besser wertgeschätzt als am Anfang. Aber ich brauchte lange, bis ich reingekommen
bin. Ach, tatsächlich. Das ist jetzt genau der umgekehrte Effekt wie bei Legend of Wacken, weil mir hat die Serie sofort ziemlich gut gefallen. Ich finde die Geschichten, ich bin ein Freund von Alexander Adolf. Der hat ja zum Beispiel mal diesen Tatort gemacht, wie hieß der große Schlaf oder so, in München, wo der Fabian Hinrich so als Figur eingeführt wurde und dann gestorben ist, und es dann so viel Proteste gab, dass er dann irgendwann mit dem Franken-Tatort seinen eigenen bekommen hat. Und er hat auch diesen tausendsten Tatort, Taxi nach Leipzig, mit Milberg und Furtwängler gemacht. Er hat auch diese am Anfang sehr, sehr schöne ZDF-Reihe München Mord gemacht. Also er verbindet immer so ein bisschen dieses Skurrile mit dem leicht gruseligen, gothic-haften und auch mit sehr, sehr viel Humor. Und ich finde, das steckt alles hier drin. Die Geschichten, finde ich, wirklich sind gut ausgedacht. Natürlich beziehen sie sich immer ein bisschen auf so einen Gruselkanon, auf so einen Grusel, was man halt kennt irgendwie. Aber ich finde das sehr, sehr originell, und es hat unglaublich gut getan, dieses Genre einfach mal im deutschen Fernsehen zu sehen. Ich habe bei dem Interview mit Dirk von Lozo, hat er gesagt, es gibt ja ein Monster in der Serie, was man so manchmal so ganz kurz sieht, wie er sich für gute Monsterauftritte gehört, also nicht so explizit voll, sondern mal so kurz oder im Anriss. Und da haben die wirklich so einen bekannten Monsterbauer, der international tolle Monster gebaut hat, engagiert, und der hat es für kleines Geld gemacht, weil das Budget der Serie war natürlich nicht besonders hoch, weil der einfach gesagt hat, ach, wahrscheinlich schon ein älterer Typ, es ist so schön, mal wieder ein Monster bauen zu können, weil dieses Genre gibt's halt nur noch ganz selten, dieses Gruselgenre. Und im deutschen Fernsehen hat man da ja überhaupt keine Geschichte. Und es ist halt auch ein bisschen teurer, das Fantastische zu inszenieren. Aber ich fand es auch interessant, um jetzt letzte Anmerkung zu dem Interview mit Dirk von Lozo. Ich habe ihn am Ende nochmal gefragt, ja, wenn du Gruselfan bist, was hältst du denn von so modernen Serien, die so mit dem Fantastischen spielen, wie, keine Ahnung, hier unsere deutschen Kollegen 1899 und na, wie hieß das andere, ihre Erfolgsserie?
Dark,
ne? Oder meinetwegen Stranger Things, und dann meint er so, ja, also diese Mystery-Sachen, die sind ihm zu kompliziert, da muss man ja so viel nachdenken. Da
ist er sofort braucht ein Monster.
Er braucht diese klassischen Gruselsachen und ja. Ich fand es auch wunderschön, dass wir beide die gleichen Lieblingsmonster hatten, nämlich das Alien, sind wir ja auch beide Fans aus dem allerersten Alien und das Ding aus einer anderen Welt, der Carpenter von frühen 80ern. Also ich habe mich da unheimlich gut abgeholt gefühlt bei so alten Gothic-Geschichten und würde mich unheimlich freuen, wenn das irgendwie weitergeht, auch wenn ich nicht wirklich damit rechne.
Weiß ich nicht. Also es hat glaube ich, nicht das Potenzial, jetzt ein großer Abräumer zu werden. Ich glaube aber auch nicht, dass es, abgesehen davon, dass es einen relativ prominenten Cast hat,
ja, so
wahnsinnig aufwendig produziert wurde. Ich glaube, das ist ein Format, in dem das fast schon so eine Instanthaftigkeit hat, wo sie, glaube ich, künftig mehr mitarbeiten werden. Also diese halt von vornherein auf einer ARD-Mediatheken.
Mediathekenproduktion, ja.
Genau. Klar. Also von daher könnte ich mir das schon vorstellen, dass wenn die Abrufzahlen stimmen und vielleicht sind ja ein paar Leute davon animiert, unsere Meinung dazu zu verwenden, dass sie sich das mal anschauen. Es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Also guckt euch das mal an, weil es auch ein bisschen mutig ist, weil es halt ungewöhnlich ist und weil es halt von vielen Erzählstrukturen abweicht, die man so gewohnt ist. Und das ist auch genau das Alexander Adolf-Ding.
Genau. Und fandst du das nicht auch einfach, weil du sagtest, ich finde es interessant, dass du ein Verständnisproblem mit der Serie hattest, weil ich finde, diese Stoffe leben ja davon, dass man sich einfach dem hingibt und einfach den Verstand auch ein bisschen ausschaltet. Also fandst du denn die Geschichten, also ich fand zum Beispiel toll an den Geschichten, dass man nie genau wusste, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln würden. Und das allein ist etwas, was mich schon mal oft fesselt, wenn es in diese Richtung geht, eine Erzählung.
Ja, also genau, und das leisten sie auch. Ich habe tatsächlich so ich fand die zweite ganz hervorragend, mit dieser Workspace-Fantasy-Mystery-Situation.
Die fand ich am schwächsten.
Ja,
aber
okay.
Ich fand keinen richtig schwach, aber ja. Ich bin wirklich mal interessant, ob wir heute noch mal zusammenkommen.
Nee, auf keinen Fall.
Thema.
Nee.
Ja, wollen wir es damit bewenden lassen, die nettesten Menschen? Oder,
ich würde sagen, ja.
Okay, super. Also von mir ist es eine ganz klare Empfehlung. Es ist mal wirklich was ganz anderes im deutschen Serienfernsehen und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann kommen wir zu den Formaten, die wir hier ein bisschen kürzer besprechen und starten mit Then You Run, seit 7.7. bei Sky, alle 8 Folgen, a 45, und du wolltest das vorstellen.
Ja, das ist eine Krimi-Groteske im Grunde genommen, eine Krimi-Thriller-Action-Groteske, die mit einem Massenmord beginnt, so, ich sag's jetzt mal, das ist ganz am Anfang so, es ist so eine Situation, wo man dann denkt, oh Gott, das könnte jetzt der nächste Serienkiller-Krimi werden, wie es ihn viel zu viel gibt im deutschen Krimi-Fernsehen oder generell im Krimi-Fernsehen ist. Aber es wird relativ schnell eine andere Entwicklung nehmen, nämlich hin zu so einer Art Coming-of-Age-Odyssee von vier jungen Engländerinnen, oder ich weiß gar nicht, ob es Engländerinnen sind, ja, aber Britinnen.
16, 17, 18-Jährige, ja.
Die sich so nach kürzester Zeit auf der Jagd mit und nach einer Ladung Koks durch die Niederlande und Deutschland befinden, die so ein bisschen so vom Humor und von der Machart und von der Erzählstruktur her so an den Coen Brothers oder Guy Ritchie oder auch ein bisschen Tarantino orientiert, also diesen grotesken Humor verwenden, dem aber auch in nichts nachstehen, aber diese Serie ist von einem Showrunner namens Ben Channen. Und erzählt eine eigene Geschichte, weil sie halt das Personal so ein bisschen durchwechselt. Üblicherweise sind in solchen Krimi-Grotesken vor allem Männer beteiligt, die halt krasse Sachen machen und sich gegenseitig krasse Dinge zufügen. Und hier sind es vier junge Frauen, kann man sagen. Die sind so Spät-Teenagerinnen, ja, glaube ich. Und befinden sich auf einer unfassbaren Jagd durch halb Europa, was ganz witzig ist, weil Teile davon halt in Deutschland spielen und dadurch auch deutsche SchauspielerInnen dabei sind und sowas und das Ganze dadurch eine andere Nähe zu uns bekommt als Standort. Was hast du davon gesehen?
Ich habe die erste Folge ganz gesehen und ich glaube die Hälfte noch von der zweiten, und dann habe ich nochmal so in die dritte reingeguckt, weil mir hat die Serie nicht gefallen.
Mhm.
Und ich habe aber gesehen, dass sie sehr gute Kritiken bekommen hat. Also sowohl, ich habe Tagesspiegel gelesen und noch eine andere deutsche Qualitätszeitung. Und da steht dann, ja, Guy Ritchie trifft Coen-Brüder. Ich weiß, du bist ja Guy Ritchie-Fan. Wir hatten Guy Ritchie neulich schon mal. Ich finde ja, ich bin ja nicht so ein ganz großer Guy Ritchie-Fan, aber ein großer Coen-Brüder-Fan. Das ist auf jeden Fall eine Serie, die ist extrem auf cool gemacht. Und meine Betonung ist eben auf gemacht. Und also für mich stellt sich da keine Bindung ein zu den Figuren. Das ist mir alles zu weit draußen irgendwie.
Ja, es ist, also es ist auf jeden Fall Eye Candy dabei und es ist auch oft Effekthascherei und es gibt auch so ein paar dusselige Gangster, Typen, Männer,
ja.
die halt so ein bisschen dann die Knalltütenrollen spielen und so weiter. Das sind so die Rollenverteilung ist ein bisschen stereotyp, wenn man sich auf dieser Guy Ritchie-Ebene bewegt, also auf dieser Krimi-grotesken Ebene. Aber ich finde halt allein die Tatsache, dass es vier Mädchen sind, ja, die da die Hauptrollen spielen, finde ich sehr interessant.
Das ist aber ein technischer Aspekt. Es muss ja letztendlich dann doch, also es ist ein Aspekt der Originalität, dass man sagt, wir machen hier keinen absurden Roadmovie mit Männern, sondern einen absurden Roadmovie, Krimi-Groteske mit vier Teenagerinnen.
Nee, das ist nicht allein ein technischer Aspekt, weil es halt auch eine Empowerment Geschichte erzählt, die aber auch nicht oberflächlich bleibt. Also du erlebst diese vier Mädchen auch dabei, wie sie sich im Rahmen dieser kriminellen Jagd gegen krasse Drogendealer und Drogenhändler und krasse Killertypen, wie sie sich halt auch selber zu finden beginnen darin und ihre eigenen Stärken entdecken und so weiter. Das heißt, es ist zwar natürlich ein technischer Aspekt, also es ist eine Formalie, aber eine, die auserzählt wird. Und ich finde, natürlich geben sie sich manchmal ein bisschen zu wenig Mühe damit, diese Charaktere auszudefinieren. Aber sie bleiben auch nicht unterkomplex. Und deswegen finde ich.
Du hast wahrscheinlich auch deutlich mehr gesehen.
Ich habe es noch nicht ganz durchgeguckt, weil es halt auch 8 Folgen auf 45 ist auch eine ganze Menge so, aber es ist auf jeden Fall was ich mir zu Ende angucken will. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich unbedingt wissen muss, wie es ausgeht. Das ist also bei solchen Geschichten ja gar nicht so entscheidend, sondern weil man erlebt, wie so verschiedene Persönlichkeiten aufeinander clashen. Und wenn das bei Köhn oder Guy Ritchie passiert, dann clashen sie halt wirklich mit allem, was da an Druck hintersteht. Und das tun die hier. Und es ist definitiv Eye Candy, aber es ist sehr, sehr gelungenes Eye Candy, finde
ich. Ich habe jetzt hier das andere Medium gefunden. Die FAZ war das sogar. Da war der Untertitel neben der Überschrift: Die britisch-deutsche Serie ist eine Urwucht. Also die waren auch richtig positiv eingestellt. Ich fand halt auch die ganze Zeit plappernden Gören irgendwie nervig. Also mich haben diese Mädels irgendwie genervt und wahrscheinlich auch wieder so ein Geschmacksding. Ich habe dann extra nochmal vorgespult, weil mich das mal interessiert hat, wie so eine britische Serie, ist eine britische Sky-Serie, wie die Deutschland darstellt, weil es tauchen ja so deutsche Figuren auf und so. Und dann habe ich gelesen, es wird auch eine Flucht durch Deutschland dargestellt. Ist das irgendwie lustig für uns Deutsche, wie die Briten dadurch so Guy Ritchie-mäßig eine Flucht durch Deutschland inszenieren?
Ich finde schon, weil sie überhaupt keine deutschen Stereotypen reproduzieren, sondern es sind zum Beispiel zwei Studenten dabei, mit denen sie zu tun haben, oder so Gleichaltrige, die sind so gar nicht deutsch. So, die sollen zumindest nichts Deutsches widerspiegeln oder sowas. Also weder Nazi noch so Superbürokraten noch irgendwelche noch Ingenieure oder sowas, sondern es sind einfach so zwei Slacker-Typen, die dann aber auch schnell abserviert werden. Eine längere Szene spielt in einer deutschen Autobahnraststätte. Das wird dadurch sehr stereotyp oder sehr idealtypisch quasi für so das deutsche Inferno schlechthin. So wo glaube ich das Deutschsein so auf sich selbst zurückfällt, konzentriert wird.
Auf einer Erdbeerfarm spielt, glaube ich.
Auf einer Erdbeerfarm, Karls Erdbeerhof.
Ist das auch typisch deutsch, eine Erdbeerpflückfarm?
Ich glaube schon. Ich wette, sowas gibt's woanders nicht. So, das ist halt, also solche Sachen spielen da rein. Und es ist halt, ich finde nicht, dass sie es besonders, dass sie es stereotypisiert haben, sondern sie haben da, also ich einfach dieses Land gespielt, teilweise in Hamburg eine kurze Szene, so im Container-Terminal, wo halt irgendwo die Drogen versteckt sein sollen und sowas. Also sie benutzen die, glaube ich, eher funktional und nicht dramaturgisch gewollt im Hinblick auf irgendeine Ideologisierung oder sowas.
Gut, also von Jan ist es eine Empfehlung, wenn ihr auf Guy Ritchie-Filme, Stoffe steht, solltet ihr da vielleicht auch mal reingucken bei Sky. Die haben auch gleich alle 8 Folgen zum Starttermin drin, könnt ihr also jetzt schon gucken und ja, lassen wir es dabei bewenden, oder? Und kommen zu, oder wolltest du noch was sagen?
Nein, wir kommen nicht. Ich frage mich, ob wir jetzt mal eine Serie finden, die wir beide gut oder schlecht finden.
Ja, wir kommen zu 37 Sekunden. Das ist die einzige Serie, glaube ich. Ach nee, Quatsch, Die nettesten Menschen der Welt startet auch erst in der Woche. Auf 37 Sekunden müsst ihr noch ein bisschen länger warten. Die läuft auch irgendwann nochmal linear in der ARD, aber das ist noch später. In der Mediathek könnt ihr sie finden ab 4.8. Das ist eine 6-teilige Dramaserie. Und in der geht es um einen sexuellen Übergriff im Rahmen einer Liebesbeziehung, Affäre und seine Folgen. Erzählt wird von der jungen Anwältin Clara, gespielt von Emily Cox. Und die erfährt von ihrer besten Freundin Leonie, gespielt von Paula Kober, dass sie Opfer eines sexuellen Übergriffes von ihrem Freund oder Ex-Geliebten wurde. Und irgendwann kommt dann relativ bald raus, Zuschauer sehen es eigentlich schon in der ersten Folge, dass dieser übergriffige Mensch der Vater von dieser Anwältin Clara ist. Und das ist ein bekannter Popmusiker, so mit 50er, Carsten Andersen, soll wahrscheinlich so einen skandinavischen Hintergrund haben, wird gespielt von dem dänischen Schauspieler Jens Albinus. Und sie weiß, diese Leonie weiß nicht so genau, weil sie auch verliebt ist in den Typen, wie sie damit umgehen soll, mit dieser quasi Vergewaltigung. Und irgendwann macht sie dann einen Post, weil sie ist selbst auch so eine, ein bisschen so eine noch nicht ganz bekannte, aber so eine upcoming Songwriterin, also tritt auch auf, hat also Follower. Und dann veröffentlicht sie irgendwann auf Social Media dazu so einen Post. Und dann kommt das ganze Ding in Gang und es ist ein Beziehungsgeflecht. Es werden die ganzen Beziehungen zwischen diesen Menschen, die Familie von dem Musiker und wird aufgedröselt und es geht dann letztendlich vor Gericht. Und ich habe 3 Folgen davon gesehen und ich glaube, erst in der 4. Folge wird es dann zum Court-Drama. Mhm. Aber die 3 Folgen, die ich gesehen habe, die haben mir ziemlich gut gefallen, muss ich sagen. Deswegen wollte ich das auch gerne hier als Tipp loswerden. Wie viel hast du denn gesehen davon?
Jan? Ich habe auch, ich bin vorm Court-Drama ausgestiegen, habe aber mal reingeguckt in das Court-Drama, also ja, mal so reingezappt. Ich war am Anfang, war ich schockiert, als sie diesen Altrocker-Einstieg da gemacht haben, also als sie diese Konzertszene, haben sie diesen Rockstar eingeführt, wie er da halt irgendwie so mit in so einem Feuerzeuglichtermeer auftritt.
Peter Maffay.
Fürchterlich lächerlich. Und das ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob es ganz am Anfang war, aber wenn ich, glaube ich, da so reingezappt hätte, hätte ich sofort wieder ausgeschaltet und gesagt, auf gar keinen Fall gucke ich mir das an. Und dann gibt's immer so kleine Peinlichkeiten da drin, so dass so, wenn da Leute kiffen, dann paffen sie und so weiter. Also es ist so, man hat so kleine Lieblosigkeiten, wenn sie versuchen, so diese, so die Alternative-Szene darzustellen, also so das Abweichen vom bürgerlichen Mainstream. Das kriegen sie nicht so richtig hin. Aber was sie wirklich richtig toll hinkriegen, sind die Interaktionen der Menschen untereinander, die Figuren, wie sie miteinander reden. Das ist alles immer sehr leise gemacht. Diese inneren Kämpfe, die sie ausfechten, diese moralischen Dilemmata, in der sie sich zum Beispiel auch diese Anwältin befindet und so weiter. Und die Art und Weise, wie die miteinander kommunizieren, ist einfach sehr, sehr fein gemacht. Also es hat mich sehr überrascht.
Richtig gut geschrieben,
die Serie. Es ist richtig gut geschrieben.
Und richtig gut gespielt
auch. Es ist ein bisschen träge. So, also es ist wie so ein langer, ruhiger Fluss teilweise mit so leichten Stromschnellen da drin. Da muss man sich ein bisschen drauf einlassen.
Lässt sich Zeit, die Serie, ja.
Lässt sich
Aber
Zeit.
Weil die Interaktionen zwischen den Figuren so gut sind, finde ich, kann man das gut schauen.
Genau, irgendwie. Kann man gut schauen und passt natürlich einfach perfekt jetzt gerade in diese Rammstein-Debatte hinein. Also als wenn es eigentlich erst danach in ersonnen worden wäre, aber nee, ist davor passiert. Also haben sie einfach Gespür dafür entwickelt, auch darzustellen, welche Machtstrukturen, ohne dass das jetzt ständig ausgewalzt wird, aber welche Machtstrukturen halt entstehen, wenn Beziehungen hierarchisch sind. Also wenn es einen Star gibt und Groupie, was hier gar nicht der Fall war.
Ja. Aber sie ist schon, die junge Musikerin ist schon Fan des Altrockers.
Ja.
Und was ich aber so toll finde an der Serie ist, dass alle Figuren wirklich sehr vielfältig gezeichnet sind. Also keine der Figuren ist irgendwie nur, also keine Ahnung, wenn man sich jetzt so eine Till Lindemann-Figur vorstellt, weil du diese Analogie, also diese naheliegende Analogie bemüht hast. Also der Altrocker hier, der von Jens Albinus wirklich toll gespielt wird, wie ich finde, ist ein ganz, komplexe Figur. Also der ist auch durchaus sehr, sehr nett und liebevoll und man sieht ihn in verschiedenen Beziehungen zu seiner Frau, die er hat öfter mal betrogen hat. Übrigens ganz toll auch gespielt von Marie-Lou Sellem, die sieht man öfter mal in so komischen Serienrollen. Das ist eine ganz großartige Schauspielerin.
Spielt sonst viel Vorabend.
So, ja, genau, ja. So Hafenkante und sowas, ne, hat sie, glaube ich, mal gemacht. Mhm. Da sieht man mal, was sie drauf hat und den Jens Albinus, den kennt man ja auch so Borgen und solchen dänischen Serien, ist auch ein großartiger Schauspieler. Und die absolute Sensation ist für mich diese Paula Kober, die diese junge Musikerin spielt. Hattest du die schon mal gesehen? Ich finde die ganz großartig.
Ja, ich kannte sie vom Sehen her auf jeden Fall.
Die spielt bei dem Sisi, bei dieser RTL-Sisi-Verfilmung spielt sie in der ersten Staffel eine größere Rolle.
Ja.
Funny oder so
heißt die Rolle.
Du hast da, glaube ich, ein bisschen mehr von gesehen, ne?
Ist sie nicht die Prostituierte, die
Sissi? Ich habe zu wenig gesehen von Sissi.
Nee, die macht das tatsächlich gut und die sind auch, ich finde auch, dass die Figuren so bis auf diesen, ein bisschen, also dieser Rockstar, mit dem komme ich nicht so richtig klar, so mit der Figur.
Du magst seine Musik nicht und deswegen magst du ihn nicht. Nee, ich kann auch, da differenzieren zwischen Musik und Star. Nee,
ist auch, wie der Typ gezeichnet ist. Also so dieses Kantige, dieses leicht herbe, so ein bisschen Leder gegerbt und so weiter. Mm. Das ist mir zu klischeehaft einfach vom Typus her.
Okay.
So, deswegen habe ich mit dem immer gefremdelt, aber die Figuren sind halt auch angenehm abseits von Attraktivitätskriterien besetzt und so weiter. Also das heißt, dieses Groupie quasi von ihm, das muss jetzt nicht so eine super zauberhafte Teenager-Göre sein oder sowas, sondern die sieht sehr eigen aus und sehr agiert sehr eigensinnig und sowas, aber gleichzeitig auch voll zerbrechlich. Also lange Rede, kurzer Sinn. Es ist tatsächlich so, dass es durch die Figurenzeichnung dieser Serie ist sie gelungen und empfehlenswert.
Und was zum Abschluss, was man vielleicht nochmal sagen muss, die haben sich tatsächlich einen ganzen Tag, also Regie ist Bettina Oberli und das Drehbuch ist von Julia Penner, bekannt von Druck und Wir, also so junge Serien, und David Sandreuter, also eine Frau und ein Mann, haben es geschrieben. Ich finde diese Vergewaltigungs- oder Sexszene, da haben sie sich einen ganzen Drehtag für Zeit genommen, weil die wollten sie maximal ambivalent darstellen, weil es ja auch immer wieder im Rückgriff, wahrscheinlich dann auch in diesen Court-Folgen, immer wieder darum geht, was ist wirklich passiert, wer hat was gemacht, wer hat was gesagt. Und ich finde, die ist wirklich maximal ambivalent geworden, so wie sie inszeniert ist. Und deswegen ist es auch eine super Grundlage, eine Diskussionsgrundlage für die Serie.
Ja, sie ist relativ explizit. Das hat mich ein bisschen überrascht, ja. Also man sieht tatsächlich, man sieht den sexuellen Akt, wenn man so will, sieht man einmal in so einer 4-5-sekundigen Sequenz aus so einer Fernoptik, also aus so einer relativ großen Entfernung in der Totale. Da habe ich gedacht, so, ach, das macht man heutzutage noch so. Ich dachte, das macht man eher im Anschnitt.
Du meinst jetzt, wie es inszeniert ist, ne? Genau. Ich finde, wie es rüberkommt, weil letztendlich wird gefragt, freiwilliger Sex oder unfreiwilliger Sex. Ja, und genau. da sind sie so irgendwie in so einem ganz sehr schönen, also schönen Anführungszeichen inszenierten Graubereich, um den es dann letztendlich ja auch geht.
Ja. Ja, das ist tatsächlich, der lässt viel Interpretationsspielraum.
Und da ist diese Serie zu dem Thema, also mit das Beste, glaube ich, was bis jetzt ist, wurden ja schon ein paar Fernsehfilme und so zu dem Thema gemacht, ist es wirklich ein sehr guter Debattenbeitrag, finde ich. Also
Debattenbeitrag
hört sich immer so trocken an, weil ich finde es wirklich eine gute Serie.
Ja, ist ein Debattenbeitrag, ne? Auf jeden
Fall. Wollen wir mal schließen an der Stelle?
Ja, lass uns mal schließen.
Super. Okay, 37 Sekunden ab 4.8. Seht ihr alle 6 Folgen, 6 sind es, ne? Genau.
Ja.
In der ARD Mediathek. Genau. Ja, jetzt kommen wir zu einer, nochmal zu einer britischen Serie, eigentlich zu 2 britischen Serien. Und die erste davon hast du dir gewünscht, The Ex-Wife, könnt ihr auch schon komplett sehen bei Paramount Plus. Und du wolltest was drüber erzählen.
Hast du sie gesehen, oder?
Ja, ich habe die erste Folge gesehen und einen Teil von der zweiten.
Okay, also du kennst das Finale nicht.
Nee, aber wir können gleich mal über das Thema Twists in Serien vielleicht kurz reden, ohne dass wir was verraten.
Nee, es ist nämlich tatsächlich immer ein bisschen komisch, wenn man eine Serie vom Twist her beurteilt, weil das ja letztlich nur ein kleiner Teil des Ganzen ist und manchmal ja sogar nur einen winzigen Teil davon ausmacht, nämlich das Finale teilweise reduziert auf wenige Minuten. Das ist hier, The Ex-Wife ist ein Eifersuchtsdrama nach dem gleichnamigen Roman von Jess Ryder, und ich glaube, der heißt auch The Ex-Wife. Um eine Frau, gespielt von der Belgier-Britin, wie sagt man das?
Ich habe keinen der Schauspieler in der Serie gekannt.
Okay, ja, die heißt Celine Buchens und ist mit einem sehr viel älteren, sehr viel reicheren Mann als sie zusammen und glaubt, sich diesen Mann mit dessen Ex-Frau teilen zu müssen. Dafür gibt es verschiedene Indizien. Gerät dabei immer mehr in Panik und in ihre Eifersucht hinein und dadurch eskaliert die Situation zwischen ihnen, zwischen den dreien, aber auch mit den Familien und so weiter. Und sie wird, sie beginnt halt wirklich panisch zu recherchieren, ob da was dran ist oder nicht, und verliert sich da in so einer komischen Jagd nach Geistern und Gespenstern, soweit die zumindest die Andeutung dessen, was da passieren könnte. Und das Ganze ist, wie gesagt, eine gut inszenierte Eskalationsspirale mit einem sehr originellen Ende, bei der man eigentlich nie genau weiß, wer ist das Objekt, wer ist das Subjekt, wer ist Täterin, wer ist das Opfer, wer ist also schuldig und unschuldig. Und da bin ich dieser Serie sehr dankbar, also den Leuten, die es gemacht haben, dass sie auf 4x50 Minuten und nicht 8x50 Minuten oder sowas.
Ach, 4 Folgen gibt es
noch? Es sind 4 Folgen, ja.
Ah, okay.
Es ist relativ konzentriert.
Ja. Mhm. Also ich hatte mir einen Trailer angeguckt vorher. Ich glaube, noch in der Zeit, so wo wir Themen gesucht haben für unseren Podcast, und dachte, okay, vielleicht großes Thema, und dachte, oh nee, das ist wieder sowas, so wie hier Jung, weiblich, ledig sucht, oder wie hieß die, der Film mit Michael Douglas, wo es jetzt, glaube ich, auch ein
nicht verhängnisvolle Affäre.
Doch, verhängnisvolle Affäre, wo es jetzt, glaube ich, auch tatsächlich eine Neuverfilmung
gibt. Ja, eine Serie gibt es.
Eine Serie, genau. Das wird wieder so ein Ding sein, irgendwie, wo man vorher schon weiß, was passiert. Und ich war dann in der ersten Folge, die ich auch ohne Vorspulen oder sowas geguckt habe, sehr, sehr angenehm eigentlich überrascht, weil die erzählt es sehr, also sehr solide, das ist gut gespielt, gut geschrieben, kann man sich gut angucken, diese Reizpunkte, also der Altersunterschied, die neue Frau kriegt ja dann auch sofort ein Kind, kurz nachdem sie zusammen ist, und der Grund, warum mit der alten Frau es nicht mehr so gut war, wie der Mann erzählt, war halt, dass sie keine Kinder bekommen konnten und so. Also die Reizpunkte, die funktionieren irgendwie. Und ein Problem bei solchen Formaten ist ja oft, wenn sie auf Twists gemacht werden, dass sie dann immer so diese Twist- und Absurditätenspirale immer weiter hochschrauben müssen und dass es dann irgendwann absurd wird. Wie zum Beispiel in dieser Serie The Undoing mit Nicole Kidman,
ja.
Die ja überall gefeiert wurde, die wir, glaube ich, beide schlimm fanden. Also wo man irgendwie sagt, aha, hier ist dann wieder so ein Thriller, der muss so nach Thriller-Kriterien funktionieren. Das heißt, immer höheres Tempo, immer absurdere Twists. Und da war jetzt nur mal meine Frage, weil ich hätte durchaus Interesse, die Serie zu Ende zu gucken, weil die hat mir gut gefallen.
Ja.
Die kann man sich sehr, sehr gut, die ist spannend, da kann man sich sehr, sehr gut unterhalten lassen von der Serie. Geht das auch so in dieses Absurde, dass dann die Pace so hochgedreht wird, dass man irgendwann keinen Bock mehr drauf hat und das ganze Ding einfach nicht mehr glaubt?
Die Pace wird nicht hochgedreht, aber also nicht hochgerissen, aber schon hochgedreht, kann man sagen. Also es eskaliert
schon. Das ist ja okay.
So, und es clashen verschiedene Komplikationen mehr ineinander, aber es clasht auch schon am Anfang. Also der Einstieg ist der, kann man, glaube ich, verraten, wie die neue Frau mit Absicht das Auto der alten Frau rammt.
Ja,
das heißt, man merkt schon, dass es da nachher noch hochhergehen könnte.
Weißt du, dass ich an dieser Stelle gedacht habe, diese Serie ist hundertprozentig scheiße. Ja. Weil das hat man ja immer bei Dokus und auch bei Fiction mittlerweile, sagt dem Motto, man macht so eine Exposition, wo irgendwas ganz Krasses passiert und dann kommt die Einblendung 3 Monate vorher.
Ja,
und
genau.
Ich hasse dieses Stilmittel.
Ja.
Aber wenn man das, hätte man meiner Meinung nach gut weglassen können, aber anscheinend müssen diese Reize heutzutage gesetzt werden.
Ja.
Aber wenn man das weglässt, ist es eigentlich eine ruhig und sehr stringent erzählte Spannungsspirale.
Es ist tatsächlich so, das hätten sie sich komplett sparen können. Ja. Das hätte die Serie nicht verändert, aber es legt natürlich die Messlatte hoch. Also deswegen versucht es, glaube ich, definitiv damit und sehr bewusst so Thriller-Fans zu triggern, ohne, weil es danach halt sehr ruhig, sehr schnell, sehr ruhig weitergeht, ohne so die Dramedy, die Melodramen-Fans abzuschrecken, und das ist, oder die auch so die Liebesdramen nach klassischen Erzählmuster-Fans abzuschrecken, und das, also ich finde beides okay. Ich finde es jetzt hier nicht so, dass es komplett aus der Luft gerissen ist, nur damit sie irgendeinen Trigger setzen, aber du hast schon völlig recht, hätten sie sich sparen können.
Aber ich glaube, die erste Empfehlung von uns beiden,
so richtig, ja.
Ne? So ja. Klare Empfehlung. Also jetzt nicht die beste Serie des Jahres.
Absolut nicht, nee.
Aber es ist eine Serie, wie man immer so schön sagt, die richtig Spaß macht und spannend ist zu gucken.
Ja, und das Finale öffnet Augen. So, das ist halt, und man versteht plötzlich sehr viel mehr. Das ist nicht einfach nur, damit man halt irgendwie das Ganze auf links wendet, sondern es wird alles total schlüssig. Und das ist, daran merkt man vielleicht auch, dass es eine Literaturverfilmung ist, weil die sich natürlich sehr viel mehr Zeit lassen kann, solche Exegesen, solche Handlungsverläufe tatsächlich schlüssig zu machen.
Gut, ja, damit kommen wir zur nächsten britischen Serie, die nicht mehr neu ist, weil sie ist eine der am meisten gefeierten britischen Serien des Jahres 2021, der ja sehr renommierte, und ich finde gerade auch, was TV- und Serienbesprechungen betrifft, immer sehr, sehr treffsichere Guardian hat die 2021 zur besten Serie des Jahres erklärt. Das ist It's a Sin. Sind fünf schlanke Folgen, so 45 Minuten. Und die kann man jetzt erstmals im deutschen Free-TV sehen. Die stehen nämlich seit 8.7. alle fünf in der ZDF-Mediathek. Dort kann man sie übrigens in der deutsch synchronisierten Fassung gucken oder im englischen Originalton. Und das leider ohne Untertitel. Ha. Wobei man, ich finde, It's a Sin kann man ganz gut verstehen. Aber ich finde das immer wieder komisch. Vielleicht noch mal ein ganz kleiner Schwenk zu unserer letzten Folge. Wir hatten damals die sehr schöne ARD-Mediathekenserie The Dry. Mhm. Und da haben wir gesagt, ja, gibt's das nur auf Deutsch, gibt's nur auf Englisch. Die ARD macht es ja so, sie stellt eine deutsch-synchronisierte ein. Und dann gibt es noch eine andere Fassung. Da muss man meistens ein bisschen runterscrollen. Da findet man dann die Originalfassung und in diesem Fall bei The Dry auch mit Untertiteln. Mhm. Also da hat man eigentlich alles, was man braucht, nur dass man es eben nicht im Fenster selbst anklicken kann, wie bei den Streamingdiensten, Untertitel, Sprachauswahl, sondern muss zu einem anderen Video gehen. Mhm. Und noch ein kleiner Fehler vom letzten Mal, wir hatten diese Amazon-Serie I'm a Virgo, die du ja wirklich, ich glaube, fast 90% der lobenden Besprechungen im Netz sind von Jan Freitag. nein, aber ich fand die ja auch gut. Da haben wir gesagt, ja, das ist so super underground, das läuft nur im Original ohne Untertitel, völliger Quatsch. Also hat mich Amazon nochmal darauf hingewiesen, das läuft synchronisiert und natürlich auch im Original mit Untertitel. Also nicht, dass ihr euch davon abgeschreckt habt. Aber It's a Sin, die große britische Serie, die jetzt endlich auch im Deutschland im Free-TV ist, die war vorher nur bei Starzplay, die läuft original oder synchronisiert, aber leider ohne Untertitel. Ja, worum geht's? Lange Rede, kurzer Sinn. Kein Sinn. 5x45 Minuten über eine WG aus jungen, schwulen Männern, die im London der frühen 80er Jahre zusammengefunden haben, ihr Leben feiern und halt mit der ja immer weiter sich ausbreitenden AIDS-Epidemie zu tun haben. Es ist ein klassisches Melodram, es ist ein Gesellschaftsbild von England der frühen 80er, eine Channel 4-Produktion und ist jetzt Top-Thema in der ZDF-Mediathek. Also wenn ich die einschalte, ist das immer ganz
ZDF oben. Oder ARD?
ZDF. ZDF, okay. Und du hattest tatsächlich schon mal in einem unserer Podcasts vor, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Jahren, als es zu Starzplay kam, darauf hingewiesen. Ich glaube, weil wir damals was über Physical gemacht hatten, diese Spät-70er, Früh-80er Dramedy bei Apple. Und dann hast du gesagt, es gibt gerade noch eine andere Serie, die frühen 80er, der sehr gut beschreibt, It's a Sin. Hast du die damals komplett gesehen?
Eingesogen habe ich die. Ich fand die so fantastisch damals. Und ich weiß auch von Leuten aus der queeren Szene, die sie fantastisch fanden. Also die ist halt auch gerade von den Betroffenen, wenn man sie so nennen möchte, extrem gefeiert worden. Und das auch völlig zu Recht, weil sie halt nicht einfach nur ein interessantes Porträt einer so einer empowerten Gruppe Homosexueller in einer extrem homophoben Umgebung zeichnet, sondern weil sie gleichzeitig auch noch so diese Atmosphäre des Thatcherism damals extrem liberal, also extrem Manchester-kapitalistisch, extrem menschenverachtend, extrem menschenfeindlich halt in jeder Hinsicht. Und da haben sich diese vier Jungs halt versucht, gerade zu machen. Und erzählt aber auch was über die Arbeitslosigkeit, die damals herrschte, über die ganze Situation der Menschen in dieser Zeit, als halt die Gewerkschaften verboten wurden und so weiter. Und gleichzeitig schafft es die Serie aber unglaublich warmherzig zu erzählen, auch von den Menschen, die davon betroffen sind, also auch von den Familien der Homosexuellen, die in jeder Hinsicht LGBTQ, also ist auch ein Transmensch dabei und so weiter, also die halt auch einfach aus ihrer eigenen Biografie heraus hadern mit der Situation, dass ihr Kind anders ist als andere, aber dann manchmal versuchen, Verständnis dafür zu entwickeln. Das heißt, dass diese Serie schafft es wirklich für alle Menschen Verständnis zu entwickeln, ohne ihre Motive und Handlungen immer gut zu heißen. Und das ist etwas, was ganz selten passiert, finde ich.
Ich habe ja jetzt erst tatsächlich reingeguckt, also dieses Warmherzige, dass diese Menschen halt sehr echt sind in der Serie, das ist sehr klug gezeichnet, das muss ich wirklich bestätigen. Und ich habe dann gelesen, der Serienschöpfer Russell T. Davis, der hat da so ein bisschen, ist interessanterweise, glaube ich, sogar ein heterosexueller Mann, aber der hat da so ein bisschen, der ist halt auch mit 18 nach London gekommen und der erzählt da Geschichten. Der kannte halt viele Leute aus der queeren Szene und viele von denen sind gestorben von damals. Mhm. Und er erzählt halt in diesem Drehbuch nach weitgehend echte Geschichten, wie die gestorben sind, wie deren Geschichte war, wie man versucht hat, wie teilweise die Eltern das sogar, keine Ahnung, damit alles verbrannt haben von denen. Und also es ist wirklich eine Serie, die einen sehr einfängt. Und was noch ganz witzig ist, ist ja vielleicht eher als Fun Fact, der Regisseur von der Serie ist ein schwuler Regisseur, das ist Peter Hoare. Und weißt du, was Peter Hoare auch inszeniert hat vor kurzem?
Weiß ich nicht, nein.
Die dritte Folge von The Last of Us mit dem schwulen Paar, die überall so jetzt als beste Serienfolge ja. des Jahres gefeiert wird. Und übrigens auch dein Spezi Mike Flanagan, ja. der Horrormeister von Netflix, hat geschrieben, das ist die beste Serienfolge aller Zeiten.
Ja.
Und die ist eben auch von Peter Hoare inszeniert, der vor 2 Jahren diese sehr, sehr tolle Serie It's a Sin gemacht hat über AIDS und schwules Leben frühen 80ern in England. Und vielleicht abschließend, ich weiß nicht, ob du, willst du noch was sagen?
Nee, war sie auch schon älter, als wollte ich das
genau,
jetzt gar nicht so ausweisen.
Ich hatte ja mal hier als Screenshot erwähnt, die BBC-Dokumentation Freddie Mercury, der letzte Akt. Das war mal eine 90 Minuten, der bei Arte lief, ein Dokumentarfilm über Freddie Mercury und wie er sein Gay-Sein verborgen hat und sein geheimes Leben und dann mit seiner AIDS-Erkrankung und so. Diese Doku ist ganz, ganz toll und die ist eine wunderbare Ergänzung, die haut in dieselbe Kerbe und ist ähnlich einfühlsam als Dokumentation. Die ist leider nicht mehr in der Arte-Mediathek, aber die kann man bei YouTube komplett sehen. Mhm. Also falls ihr euch dem Thema von 2 verschiedenen Seiten her nähern wollt und beides wegen überragend gemacht, einmal als Doku, einmal als Fiction-Serie, kann ich beide Sachen sehr empfehlen.
Ich auch.
Ja, und damit kommen wir zu einer Dokumentation, die mich so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat. Ich habe mir die angeguckt, du hast dir das gewünscht, Rocco und seine Brüder. Ich dachte erst, du meinst diesen Visconti-Film, ich glaube es, ne?
Ja, den gab es auch.
Von Alain Delon, weil der läuft ja. auch gerade bei Arte.
Ja.
Aber nein, es ist eine Doku, die ab 12.07. in der ARD-Mediathek zu finden ist. Jan, worum geht's und was interessierte dich daran?
Es geht um Rocco und seine Brüder, die sich tatsächlich auch nach diesem Film benannt haben aus den 60er Jahren. Das ist so ein Guerilla-Kunstkollektiv aus Berlin und wir begleiten sie durch die Linsen zweier Filmemacher dabei, wie sie unter Tage Berlins so diese Grenzen von legal und legitim, von Kunst und Kriminalität ausloten, nämlich Street Art, die bewusst Regeln bricht und die bewusst Eigentum zerstört und die bewusst Hausfrieden bricht und so weiter. Also die sich immer so in den Grenzbereichen dessen, was noch legal ist oder schon nicht mehr legal ist, abspielt und dabei versucht, Statements zu setzen, gegen Gentrifizierung vor allem und dadurch, dass sie sich im öffentlichen Raum befinden und den halt gegebenenfalls umgestalten, illegal umgestalten, auch gegen die kapitalistische Überplanung von Lebensräumen und so weiter. Das ist so ein bisschen die Metaebene des Ganzen. Und was diese leider nur 40 Minuten aus meiner Sicht erbringen, ist, dass sie die Leute relativ unverstellt reden lassen. Also
redet eigentlich immer nur der eine Typ, dieser
Rocco. Es sind zwei. Es ist auch nicht, dass einer Rocco ist, wie ich es verstanden habe, sondern die sind alle Rocco und ihre Brüder.
Okay.
Und die sind dann halt so ein bisschen maskiert, so ein bisschen wie Ultras sehen die aus, Stimme leicht verstellt und erzählen halt, warum sie das machen und wie sie das machen. Und es ist ein total interessanter Blick, das mal zu erfahren, wie die wirklich ticken, weil die sich normalerweise Kameras nie stellen. Und weil auch gerade, wenn ich so auf die Ultras zu sprechen komme, so die haben eine große Blockade, überhaupt offizielle Stellen zu kontaktieren und überhaupt in irgendeiner Weise anders in der Öffentlichkeit zu stehen, als über das, was sie machen. Und hier begleiten wir die mal tatsächlich ins Innere des Kapitalismus, so in seine Gedärme, wenn man so will, wenn die in die Kanalisation runtersteigen oder in die Tubes von Istanbul und Berlin und da ganze Züge besprühen und so weiter. Und es ist mich halt einfach unfassbar fasziniert, mit dabei zu sein, denen sozusagen auf den Fersen zu bleiben, wie sie kriminelle Akte im Rahmen der Kunst machen. Und das hat mich unfassbar fasziniert. Ich war, als diese 40 Minuten vorbei waren, war ich geradezu deprimiert, dass es nicht weitergeht.
Ich fand ganz die Aktionen ganz originell und vor allem ihre Methode, dass sie sich eben so BVG, also Berliner Verkehrsgesellschaft, so Warnwesten anziehen und dann fangen sie an, auf der Straße irgendwelche Baustellen zu errichten Und damit hast du im Prinzip immer die Legitimation, eigentlich irgendwas zu machen und keiner fragt nach.
Genau, dieses Uniformhörigkeit.
Die urbane Mimikrie, sagen sie, glaube ich, irgendwie. Ne? So kannst du auf einmal irgendeinen Quatsch in der Stadt machen, irgendwie ein Loch graben oder sowas in den Untergrund, indem du dir einfach so einen Straßenarbeiter beim Absperrband aufspannen, Warnweste anziehen und schon bist du irgendwie akzeptiert. Ja, und die machen halt dann solche absurden Sachen wie, keine Ahnung, dass sie ins Rathaus einbrechen und dann die Fahne irgendwie andersrum aufhängen, damit der Berliner Bär nach unten zeigt und so. Das Einzige, was mich ein bisschen genervt hat, war so eine gewisse Selbstgefälligkeit, wenn die maskierten Typen da sitzen und natürlich schon auch ganz geil finden, wenn sie von ihren Aktionen
und erzählen. Und genau das habe ich auch am Anfang gedacht und habe dann halt genau hingehört, was sie gesagt haben, und du hast halt immer wieder diese kleinen Snippets in ihren Aussagen, wo sie sagen, was wir machen, ist natürlich auch hochgradig egoistisch. So. Ja. Wir versuchen eigentlich die eingeengte Kommunikation des öffentlichen Raums dadurch zu zerbrechen, dass wir selber die Hoheit darüber übernehmen und den Leuten unseren Blick aufzwingen und so weiter. Und das reflektieren die an 5, 6 Stellen sehr, sehr deutlich. Und genau das hatte ich halt vorher nicht erwartet, auch als ich diese Typen gesehen habe, weil die halt auch alle so drahtig sind und sowas. Und die müssen ja auch echt sportlich sein. Die haben auch so vom Olympischen, das ist wie so ein Zehnkampf, den sie haben müssen, zwischen Weglaufen, Hochklettern und so weiter. Das ist echt Sport. Aber sie lassen immer wieder durchscheinen so, nee, wir sind kein Teil der Lösung. Wir sind einfach nur diejenigen, die zeigen, was aus unserer Sicht falsch läuft, und dürft uns aber auch nicht überschätzen, dass wir jetzt hier dadurch irgendwie besonders toll sind oder sowas. Und genau das fand ich ganz klasse, dass die halt so selbstkritisch und selbstreflektiert waren dabei.
Ja, gut, lassen wir es dabei bewenden. Es ist auf jeden Fall ein ganz interessantes Subject für eine Dokumentation. Also es ist eine Dokumentation, die irgendwie anders ist. Ich nehme an, die haben das ja auch selbst gefilmt. Ne? Die haben ja kein Kamerateam.
Ich bin mir unsicher, sonst machen die sich ja auch strafbar, weil die Filmemacher, schwer zu sagen, so. Es wird nicht aufgeklärt, jeden Fall.
Egal, genau. Schaut mal rein, wenn euch das irgendwie interessiert. Ja, und damit kommen wir zu unserem letzten Thema, was irgendwie so ein bisschen absurd ist, dachte ich erst, weil es die Serie Reservation Dogs, die man hierzulande, das ist eine Hulu-Serie aus den USA, die man hierzulande bei Disney sehen kann. Die erste Staffel ist schon von 2021. Die zweite Staffel kam im Januar 2023 raus. Ich hatte schon ganz, ganz lange vor, mir die mal anzugucken, weil ich sehr, sehr viel Gutes darüber gehört habe. Und das ist dann irgendwie von der Woche passiert. Und ich habe dann tatsächlich das komplett weggesuchtet, wie man sagen kann. 8 Folgen, das sind immer so 30 Minuten, erste Staffel, 10 Folgen, zweite Staffel. Aber ich habe tatsächlich noch einen schönen Aufhänger gefunden in Sachen Aktualität, nämlich am 2.8. kommt die dritte und letzte Staffel dieser herausragenden Serie bei Hulu in Amerika raus. Das heißt, wir werden die in ein paar Monaten wahrscheinlich hier auch bei Disney Plus sehen. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, das ist eine Serie von Sterling Harjo und Tiger Waititi, und die spielt in einem indigenen Reservat in Oklahoma, und wir begleiten 4 Jugendliche, die sind so 17, 18 Jahre alt, in diesem ja etwas tristen, hoffnungslosen Leben, was man eben in so einem Indianer- oder indigenen Reservat führt. Das ist eine Coming-of-Age-Serie, das ist eine Dramedy, das sind ja auch nicht umsonst, sind die Folgen 30 Minuten lang. Das ist eigentlich erstmal als Comedy gedacht, ist aber gleichzeitig auch ein Drama. Wir lernen ganz, ganz viele Figuren in diesem Reservat kennen, die Träume von den Leuten. Die Jugendlichen wollen zum Beispiel nach Kalifornien aufbrechen, wollen praktisch ausbrechen aus dieser Gesellschaft. Ja, und was soll man sagen? Reservation Dogs ist das authentischste, lustigste, traurigste und von den Figuren her mitreißendste, was ich in den letzten Jahren in einem Serienfernsehen gesehen habe. Und es ist so gut, dass ich jetzt schon sagen kann, das wird auf jeden Fall in meiner Jahrestop 10 auftauchen.
Okay, krass, ja.
Ich weiß, dass du mal irgendwann reingeguckt hast. Wie viel hast du gesehen?
Weiß ich, ein, zwei Folgen, so als es rauskam, und ich hatte es dann angeboten und es wollte aber keiner meiner Auftraggeberinnen haben.
Deswegen habe ich es wieder abgebrochen. Die Serie findet kaum statt. Und das Krasse ist, dass sie selbst in USA, wo man ja immer so auch auf Political Correctness und so politische Dinge auch auszeichnet, ist diese Serie, obwohl sie 99% positive Kritiken bei Rotten Tomatoes hat, die ist von, also dieser Sterling Harjo, dieser Serienmacher, ist selbst in so einem Reservat aufgewachsen. Die Schauspieler, die Autoren, die Regisseure sind alles Indigene, mehr oder minder, zumindest einen großen Teil. Und also es ist wie so eine Reise, als würde man in so ein modernes, indigenes Leben eintauchen. Gleichzeitig total witzig, total gebrochen, total überraschend. Neben der Tatsache, dass die Figuren großartig sind und dass es wahnsinnig lustig teilweise
ist. Aber ich glaube, du hast deinen eigenen Gedanken eben abgewürgt. Du wolltest, glaube ich, sagen, dass sie gar nicht so viele Kritiken
sie hat. Also das ist für mich ein ganz sicher, die hätte ohne Ende Emmys eigentlich sammeln müssen. Und die hat schon auch Auszeichnungen bekommen, aber die ganz großen Auszeichnungen fehlen da. Mhm. Und ich frage mich, ob diese herausragend gute Serie nochmal irgendwann von Amerika, von Deutschland will ich erst gar nicht reden, entdeckt werden wird. Also ich habe die mit meinem Sohn, in Klammern 13 Jahre alt, und meiner Frau geguckt. Durchaus drei Personen mit unterschiedlichen Geschmäckern und wir sind süchtig nach Reservation Dogs. Ja. Deswegen glaube ich, dass jeder von euch, der da mal reinguckt und sich erstmal so ein bisschen an diese etwas absurde Ästhetik vielleicht und diese auch sehr kruden, diesen sehr kruden Humor, der da etabliert wird, wenn man sich da erstmal so eingeguckt hat, über zwei Folgen haben wir, glaube ich, gebraucht. Danach hat die Serie dich sowas von am Haken. Ja. Das ist wirklich ein herausragendes Fernsehen.
Ich hab's, also was mich schon nach diesem kurzen Einblick gemerkt habe, ist, dass es da einfach überhaupt kein falsches Mitgefühl gibt. Nee. Und das ist halt auch einfach so, man gerade politisch bewegte Regisseure und Regisseure neigen ja oftmals dazu, oder auch Drehbuchautoren neigen dazu, wenn sie mit über Minderheiten sprechen, immer so eine Rücksichtnahme da rein zu flechten. Und die dann manchmal auch fast in so einer Art Philorassismus mündet. Also dass dann irgendwie so alles, was die machen, ist irgendwie besser.
Die machen
besser.
Sich ganz so stark auch über sich selbst lustig.
Ja, und das, alles, das ist wirklich toll. So, das ist überhaupt nicht, da ist nichts Falsches dran. Sondern es ist alles sehr, sehr echt und sehr real und sehr, sehr, sehr draufgezoomt und trotzdem hat man immer das Gefühl, dass die können gleichzeitig scheiße sein und nett sein und so weiter. Genau. Und es muss überhaupt keine Gewichtung geben. Und das ist wirklich was Besonderes.
Ja, es wird also auch mit diesen ganzen Indianermythen gespielt, also mit dieser Geisterwelt, dass man praktisch, obwohl man hier im Hier und Jetzt heute ein ganz normaler amerikanischer Jugendlicher ist, eben durch diese Tradition immer noch so ein bisschen mit so dieser mythischen Welt verbunden ist. Das wird wahnsinnig charmant erzählt. Da gibt es zum Beispiel so einen alten Indianer, der so als Traumfigur da auftritt und so, der da einmal zu dem einen spricht und so weiter. Aber wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ihr müsst einfach mal, solltet ihr ein Disney Plus Abo haben oder an eins rankommen, müsst euch einfach mal zwei oder drei Folgen Reservation Dogs angucken und euch darüber freuen. Und das ist wirklich eine Serie, die finde, die man gesehen haben muss.
Ja, und darf ich dann, wo wir jetzt noch bei Disney Plus sind, einen Tipp noch reinschmeißen?
Ja, klar.
Zum absoluten Abschluss.
Machen ja jetzt 7 Wochen Pause, deswegen kannst du ja nochmal einen Tipp ablassen.
Nennt sich Kisasimoto, haben vielleicht noch nicht alle mitbekommen. Und es ist eine Near-Future-Anime-Serie aus Afrika. Und das ist wirklich was ganz Besonderes. Es gibt nämlich eine Richtung, die nennt sich Afrofuturism. Es ist eine sehr, sehr underrated, um im englischen Begrifflichkeiten zu bleiben, popkulturelle Richtung, in der Menschen aus Afrika sich in die Zukunft denken. Und immer wenn das aus europäischer Sicht passiert, dann gibt es eigentlich immer nur die Gegenwart und die Vergangenheit und die ist trist und trüb. Und in dieser 10-teiligen Serie erzählen zehn Filmemacherinnen aus 6 verschiedenen Ländern Afrikas. In jeweils so 12-minütigen Kurzfassungen in verschiedenen Stilrichtungen, zeichnerischen und ästhetischen Stilrichtungen, wo sich der Kontinent in den nächsten Jahren hin entwickeln könnte. Und das ist zwischen grotesk und hochpolitisch bis zu drollig ist alles darin enthalten. Und wer tatsächlich mal so diesen eurozentristischen Blick über das Medium Anime auf Afrika verlieren möchte, ist unbedingt dazu eingeladen. Das läuft bei Disney Plus.
Läuft und auch heißt?
Schon. Kisasimoto. Kizazi und Moto wie Motorrad.
Okay. Habe ich nicht mitbekommen.
Nee, habe ich auch durch Zufall mitbekommen und es ist wirklich ganz, ganz toll.
Prima. Haben wir noch einen Tipp vor unserer Sommerpause? Die kann man sich ganz gut merken. Am Freitag, dem 1.9. voraussichtlich enden wird. Wir freuen uns in der Zwischenzeit über Bewertungen von euch bei Spotify und Co. für unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr da einen Kommentar hinterlasst. Ihr könnt uns auch schreiben, eine E-Mail, fernsehpodcast@web.de. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns auf unser wiederkommen und auf eine neue Folge am 1.9. mit euch.
Heiter bis wolkigen Urlaub wünsche ich euch. Mit keinen krassen Temperaturen und wenig Regen.
Bleibt gesund. Bis dann. Ne? Macht's gut. Ciao.
Auch eine noch. Der Fernsehpodcast.